Triggerwarnung. Die folgende Sendung behandelt das Thema Depression.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Studi-Podcast 970 Wave. Wir sind zurück aus der langen Sommerpause und jetzt geht's im Wintersemester endlich wieder los mit neuen Folgen. Dieses Mal behandeln wir die Themen Selbstkritik und Selbstzweifel. Dafür sprechen wir zunächst über unsere eigenen Erfahrungen mit dem Thema, hören uns aber auch an, was ihr in der Community zu sagen habt, zum Beispiel bei welchen Themen ihr unsicher oder selbstkritisch seid. Dann haben wir einen Interviewgast aus dem Bereich der Psychotherapie, der uns ein paar Einblicke in die psychologische Sichtweise auf Selbstkritik und Selbstzweifel zeigt. Und am Ende gibt es auch noch Tipps, wie wir Selbstkritik und Selbstzweifel in manchen Situationen vielleicht besser bewältigen können.
Am Mikrofon sind heute Tim und ich, Johannes.
Ich würde erstmal damit beginnen und erzählen, warum wir vielleicht das Thema uns ausgesucht haben. Also ich habe es damals auch vorgeschlagen und zwar, weil sehr praxisnahes Beispiel sozusagen, ich bei den Podcasts hier immer sehr selbstkritisch mit mir bin. Wenn der sozusagen dann fertig und online ist, denke ich mir hinterher, da hätte ich vielleicht was besser machen können oder an der Stelle war vielleicht was falsch oder eine andere Person hätte das vielleicht ganz anders gemacht.
Also ich kenne es auch voll. Gerade bei der Uni, bei Hausarbeiten, wenn es darum geht, ein Plagiat zu vermeiden, habe ich immer Angst, dass ich am Ende doch irgendwo etwas nicht zitiert habe. Aber auch im sozialen Bereich habe ich öfters so selbstkritische Gefühle und Gedanken, ob der Witz jetzt vielleicht irgendwie schlecht war oder ich irgendwas falsch formuliert habe. Also ich bin da auch nicht immer sicher.
Ja, Uni natürlich auch gutes Stichwort. Ich denke mir jedes Mal, wenn ich eine Hausarbeit oder so abschicke, sobald die Mail raus ist, denke ich mir, oh nein, habe ich daran gedacht und war der Abschnitt gut geschrieben. Und auch natürlich im Sozialen, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Abend mal ruhiger bin, dann denke ich mir immer, was denken jetzt denn andere Leute von mir, besonders vielleicht Fremde oder Leute, die ich jetzt noch nicht so gut kenne.
Wir haben euch, die Community, gefragt, ob ihr oft selbstkritisch seid und 88% haben ja gesagt.
Außerdem wollten wir wissen, bei welchen Themen ihr euch vielleicht öfter unsicher seid und da habt ihr uns auch ein paar Antworten gegeben.
Am häufigsten kamen die Antworten Uni, Arbeit und, wie wir gerade schon genannt haben, soziale Situation.
Eine Person beschreibt auch das Beispiel Telefonat, dass man da sehr selbstkritisch ist, was ich auch von mir kenne. Telefonieren finde ich manchmal sehr schwierig, wenn ich nicht weiß, ob die andere Person am anderen Ende mich versteht.
Eine andere Person beschreibt das Beispiel, wo sie Kritik von anderen erhält und dadurch die eigenen Entscheidungen noch mehr hinterfragt und selbstkritischer wird.
Jetzt sprechen wir ja die ganze Zeit ein bisschen durcheinander von Selbstkritik und Selbstzweifel. Da gibt es auf jeden Fall einen Unterschied, aber die sind trotzdem irgendwie miteinander verbunden. Das wird uns später auch noch unser Interviewgast erzählen und den können wir jetzt an der Stelle mal vorstellen. Davor aber nochmal ganz kurz der Hinweis.
Wie zu Anfangs bereits erwähnt, werden in dieser Folge auch Themen wie Depressionen angesprochen. Wie immer gilt, sollt ihr merken, davon betroffen zu sein, könnt ihr euch jederzeit Hilfe holen. Zum Beispiel bei der deutschlandweiten Telefonseelsorge unter 0800 111 0111. Oder bei der psychotherapeutischen Beratungsstelle des Studentenwerks Würzburg.
Ganz genau. Und jetzt zurück zum Interview. Und zwar habe ich nämlich mit Adrian gesprochen, ein Freund von mir, der seinen Master in klinischer Psychologie gemacht hat und sich aktuell in seiner Psychotherapieausbildung befindet. Genauer gesagt in der Fachkunde tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie.
Nachdem wir jetzt unsere und eure Sorgen alle aufgezählt haben, kann Adrian euch beruhigen, denn Selbstkritik und Selbstzweifel sind ganz normale Phänomene.
Es ist einfach so, dass das erstmal total sinnvoll ist, Selbstkritik und Selbstzweifel haben zu können, zu haben, da das einfach die Basis für unser soziales Zusammenleben ausmacht.
Für das Zusammenleben in unserer Gesellschaft brauchen wir die Fähigkeit, unsere Handlungen kritisch reflektieren zu können und auch ein schlechtes Gewissen kriegen zu können.
Manchmal kann es ja sein, dass ich jemandem Unrecht tue oder jemandem geschadet habe, wissentlich oder unwissentlich. Und dann sagt mir mein schlechtes Gewissen, ne, also auch meine Selbstzweifel, meine Selbstkritik sozusagen, sagt mir, dass ich was falsch gemacht habe. Und das gibt mir die Möglichkeit, das dann zu korrigieren.
Also das ist auch beruhigend, das sozusagen mal zu hören. Anderes Ding. Hast du schon mal von Freuds Über-Ich gehört?
Überraschenderweise sogar ja. Ich hatte das letztes Semester in Literaturwissenschaften als Thema.
Ja, also ich hatte das schon öfter mal gelesen im Internet oder in der Uni, weiß ich gar nicht, in der Schule etc. Und ja, ich hatte, glaube ich, immer wieder vergessen, was es ist oder vielleicht wusste ich es auch nie genau. Aber Adrian erklärt uns jetzt nochmal das. Das hat nämlich mit dem selbstkritischen Sein zu tun.
Wenn wir jetzt über Selbstkritik, Selbstzweifel, Schuldgefühle, schlechtes Gewissen, wie auch immer man das nennen mag, wenn wir da jetzt drüber sprechen, dann kann man einfach sagen, dass der Psychoanalytiker Sigmund Freud schon vor ungefähr, also vor über 100 Jahren schon beschrieben hat, und er hat das Über-Ich genannt. Also eine Instanz in unserer Psyche, die durch kulturelle und soziale Normen geprägt ist und uns sagt, was richtig und was falsch ist. Da muss man eben sagen, dass das nicht biologisch angelegt ist, sondern dass wir das sozusagen in unserer Lebensgeschichte, in unserer Kindheit und Jugend ausbilden. Heute kennt man das eher unter dem Begriff des inneren Kritikers. Also der innere Kritiker, da kann man sich auch erstmal mehr darunter vorstellen, das ist so eine Instanz in unserer Psyche, die eben für diese Kritik zuständig ist.
Wie wir gerade gelernt haben, ist jeder Mensch auf die eine oder andere Art und Weise selbstkritisch. Und es gibt nur einen kleinen Prozentsatz von Menschen, die es nie sind.
Es gibt einen ganz winzig kleinen Prozentsatz an Menschen, die das aus welchen Gründen noch immer nicht haben. Und das ist das, was man dann vielleicht so umgangssprachlich auch als Psychopathen oder sowas beschreiben würde. Also man kennt es jetzt eher aus Serien, irgendwelche Serienmörder, die auch kein Mitleid empfinden können, die keine Schuldgefühle haben für das, was sie gemacht haben. Da ist es aber tatsächlich so statistisch, dass das sehr, sehr, sehr selten vorkommt und einfach oft eine gute Geschichte für eine Serie oder für einen Film liefert.
Auch wenn wir jetzt gelernt haben, dass Selbstzweifel und Selbstkritik ganz normale menschliche Phänomene sind, sollten wir sie natürlich nicht unterschätzen, wenn wir Wochen, Monate lang darunter leiden.
Wenn sie jetzt aber sehr stark ausgeprägt werden und dazu führen, dass wir vielleicht sogar nicht mehr schlafen können, weil wir nachts drüber nachdenken und grübeln und das auch nach Wochen nicht aufhört, dann kann es eben auch ein Symptom von einer Depression sein. Und dann kann es sich eben lohnen, auch einen Therapeuten, eine Therapeutin aufzusuchen und einfach mal abchecken zu lassen, ob da eine Depression vorliegt.
Und auch hier nochmal der Hinweis, ihr könnt euch jederzeit Hilfe holen, solltet ihr merken, unter einer Depression zu leiden, zum Beispiel bei der deutschlandweiten Telefonseelsorge unter 0800 111 0111. Jetzt kommen wir aber nochmal zum vorhin schon angesprochenen Unterschied zwischen Selbstkritik und Selbstzweifel, der natürlich besteht. Adrian erzählt uns dazu Folgendes.
Also Selbstkritik würde ja bedeuten, ich mache mir einen Vorwurf, dass ich was falsch gemacht habe. Selbstzweifel können ja auch noch andere Bereiche in uns betreffen. Selbstzweifel sind ja nicht nur, dass ich mir Vorwürfe mache, sondern dass ich auch das Gefühl habe, nicht genug zu sein, nicht gut genug zu sein. Erstmal ist es auch was Normales. Ja, das, weil es auch ein Antreiber sein kann für uns, dass wir Dinge gut machen wollen, dass wir uns verbessern, also auch ein Feedback für uns, dass wir nicht stehen bleiben, sondern an uns arbeiten, auch lernen, uns verbessern.
Ja, beim Thema Selbstzweifel kommt mir auch bei Gesprächen mit anderen so manchmal die Frage in den Kopf, wollen die vielleicht gerade lieber mit jemand anderem reden und nicht mit mir, und das zieht einen schon ziemlich runter. Das ist jetzt natürlich meine Perspektive, aber am Ende sind Selbstkritik und Selbstzweifel von der Person abhängig.
Ganz genau, denn die Stärke von selbstkritischem Verhalten und Selbstzweifeln sind bei jedem Menschen anders ausgeprägt.
Manche Menschen machen sich schnell sehr viele Vorwürfe und grübeln, andere scheinen da eher ein bisschen lockerer durchs Leben zu gehen. Und das hat zumeist was auch mit der Lebensgeschichte zu tun. Wir hatten ja gerade schon gesagt, dieser innere Kritiker, der ist nicht angeboren, sondern den lernen wir sozusagen, würde man sagen, ja, oder wir bilden den aus, dadurch, wie wir erzogen wurden, was wir in der Kindheit und Jugend erlebt haben. Und das ist dann ganz individuell, was es da für Gründe gibt.
Die Gründe für diese unterschiedlichen Verhaltensweisen finden sich oft im unbewussten Teil unserer Psyche. Und damit beschäftigt sich Adrian auch bei seiner Arbeit.
Da geht es eben darum zu verstehen, wie die innere Logik von Gefühlen funktioniert. Es gibt ja Grundgefühle und auch ein bisschen komplexere Gefühle, und solche Grundgefühle wären ja beispielsweise, ich kann mich freuen, ich kann traurig sein, aber ich kann auch wütend sein und bestimmt und entschlossen. Solche Dinge, die man so der Aggression zuordnen würde. Da ist es eben unterschiedlich, wie Menschen in ihrer Kindheit gelernt haben, damit umzugehen. Also da spricht man dann von sogenannten Verhaltensmustern.
Es gibt verschiedene Erklärungsansätze, warum manche Menschen mehr zu Schuldgefühlen und einem schlechten Gewissen neigen als andere. Natürlich ist jeder Mensch individuell und man kann nicht einfach irgendeine Schablone überstülpen und dann auf jeden Menschen anwenden. Aber Adrian erzählt, es kann sich immer lohnen, den eigenen Umgang mit Aggression anzuschauen.
Aggression hat ja erstmal ein schlechtes Image. Man sagt, ja, wenn jemand aggressiv ist, dann macht er was kaputt. Oder im Sport ist das auch nicht gerne gesehen, wenn man jetzt von einem Foul spricht oder so. Aggression ist jetzt in diesem Fall aber erstmal neutral gemeint. Das bedeutet ja übersetzt auf etwas zugehen.
Aggression ist deswegen auch etwas sehr Wichtiges, um uns in bestimmten Situationen behaupten zu können, unseren Standpunkt zu vertreten oder auch einfach mal Nein zu etwas zu sagen. Aber manchen Menschen fällt es eben leichter als anderen, besonders wenn es darum geht, seinen eigenen Standpunkt gegenüber dem Standpunkt von anderen zu vertreten.
Oft meldet sich da dann ein schlechtes Gewissen, weil die Personen dann das Gefühl haben, da jemand anders geschadet zu haben, jemand anders was weggenommen zu haben. Und das wäre ja genau dieses Thema, der Umgang mit der eigenen gesunden, guten Aggression. Und da kann es sich dann eben lohnen, wenn man zum Beispiel sagt, in der psychotherapeutischen Arbeit, aber auch so zur Selbstreflexion, sage ich jetzt mal, soweit das dann möglich ist, zu schauen, wie gehe ich denn damit eigentlich um? Habe ich schnell ein schlechtes Gewissen, wenn ich meine eigenen Bedürfnisse vertrete? Habe ich dann schnell das Gefühl, egoistisch zu sein?
Adrian erzählt uns jetzt von einem praxisnahen Beispiel, bei dem starke Schuldgefühle oder Selbstzweifel, selbstkritisches Verhalten durch eine Situation in der Kindheit ausgebildet werden könnten.
Wir können jetzt mal ein Extrembeispiel nehmen, was gar nicht so selten vorkommt. Eine alleinerziehende Mutter mit 3 Kindern. Der älteste Sohn hat eine schwere körperliche Krankheit. Und die jüngste Tochter ist auch ein bisschen schwierig. Und die mittlere Tochter, die bemerkt das. Die ist vielleicht 8 Jahre alt, ist noch ein Kind, aber die merkt ganz genau, dass es ihrer Mutter nicht gut geht, dass die Mutter überfordert ist. Und sie kommt in einen Zwiespalt, weil eigentlich möchte sie auch Aufmerksamkeit haben. Eigentlich möchte sie auch die neuen Sportschuhe, die neu released wurden, zu Weihnachten haben. Aber sie weiß ganz genau, dass wenn sie was fordert, dass die Mutter dafür keine Zeit, keine Energie hat und auch kein Geld da ist. Und eigentlich wäre das sowas Vitales, sowas zu sagen, hey, hier, ich will was haben, das ist mein Standpunkt. Aber es hat gar keinen Platz, weil sie ganz genau spürt, dass die Mutter darauf nicht eingehen kann, auch wenn sie es gerne würde vielleicht.
Das Mädchen befindet sich also in einem Zwiespalt. Vielleicht ist es einerseits ärgerlich auf die Mutter, dass sie nicht genauso viel Aufmerksamkeit bekommt. Andererseits merkt sie, dass die Mutter, wenn sie mal irgendwas einfordert, vielleicht traurig wird.
Da es ja für ein Kind unbedingt notwendig ist, dass die Mutter weiterhin da bleibt und weiterhin irgendwie funktioniert, wird sich die Tochter anpassen und wird merken, okay, wenn ich was möchte, wenn ich auch wütend werde und das einfordere, dann komme ich damit nicht weiter. Also muss sie dieses Gefühl, irgendwas muss sie mit diesem Gefühl machen.
Und jetzt kommt eine spannende Vorstellung ins Spiel, und zwar die Vorstellung, dass Gefühle im Körper quasi wie beim Energieerhaltungssatz funktionieren.
Gefühle lösen bei uns ja auch, das kann man ja auch sagen, rein körperlich Reaktionen aus, setzen Energie frei. Wenn ich wütend bin, dann spannen sich meine Muskeln an, mein Blutdruck steigt, ja, meine Pupillen verengen sich vielleicht auch. Also da wird eine körperliche Reaktion ausgelöst und Energie bereitgestellt.
Und diese Energie, die eben zum Beispiel entsteht, wenn wir wütend sind, verschwindet nicht einfach. Wir können also nicht den Streit mit der besten Freundin, dem besten Freund einfach wegjoggen, sondern diese Energie wird sich dann anders im Körper und in anderen Gefühlen ausdrücken.
Es gibt ja auch das Konzept der Psychosomatik, dass man sagt, Emotionen sich im Körper zeigen, dass wir auch aufgrund von nicht gelebten, nicht ausgelebten Emotionen, von Stress, von Problemen, dass wir dadurch auch körperliche Erkrankungen entwickeln können. So, und das funktioniert eben nicht nur körperlich, sondern das kann sich auch psychisch umleiten. Um das jetzt mal ganz anschaulich zu machen, dieses Mädchen, über das ich gerade gesprochen habe, das merkt, hey, mit dem, was ich möchte und mit meiner Wut darüber, dass das nicht erfüllt wird, die Aufmerksamkeit der Mutter, die neuen Sportschuhe, komme ich nicht weiter. Dann steht sie mit ihrer Wut erstmal alleine da. Was soll sie damit tun?
In der Psyche wird dann ein Mechanismus ausgelöst. Die Wut der Tochter, die sich eigentlich gegen andere richtet, richtet sich plötzlich gegen sich selbst.
Und das klingt erstmal sehr paradox, was da vielleicht auch einige kennen werden. Ich fange dann an mir selbst zu zweifeln und bin auf mich selber wütend, bin auf mich selber sauer, mach mir Vorwürfe, mach mir Schuldgefühle, obwohl ich eigentlich gar nichts falsch gemacht habe.
Also zusammenfassend, das Mädchen äußert Bedürfnisse, auf die sie eigentlich auch Anspruch hat, aber die Mutter kann aufgrund einer bestimmten Situation diese nun mal nicht erfüllen. Und anstatt wütend auf andere zu sein, richtet sich die Wut des Mädchens gegen sich selbst und macht sich vielleicht Selbstvorwürfe, Selbstzweifel, dass sie vielleicht zu viel einfordert und kein braves Kind ist.
Es ist sozusagen wie ein U-Turn dieser Emotion, richtet sich dann gegen dieses Mädchen selber und sie wird sich vielleicht sogar besonders gut um den Bruder kümmern, um die Geschwister kümmern, wird der Mutter im Haushalt helfen und wird ganz fleißig sein, gut versuchen, gut in der Schule zu sein. Und das kann der Beginn sein eines sogenannten unbewussten Musters, eines unbewussten Verhaltensmusters, was dieses Mädchen auch weiterführen wird, wenn sie 20, 30, 40 Jahre alt ist, dass sie das Gefühl hat, viel für andere tun zu müssen und selbst wenig einzufordern. Und das wäre jetzt eine Variante von vielen für eine Persönlichkeitsausprägung, wo Schuldgefühle, Selbstkritik ganz schnell vorkommen. Im Zweifelsfall habe ich halt was falsch gemacht und bin eher freundlich und angenehm zu den anderen, auch wenn ich eigentlich ungerecht behandelt werde.
Das war jetzt mal ein kleiner spannender Exkurs und grober Blick auf diesen Teil der Psychologie, der sich eben mit unbewussten Mustern beschäftigt.
Und auch da kann man sagen, dass diese unbewussten Muster etwas ganz Normales sind, was jeder Mensch hat und ganz unterschiedlich sein können. Und da spielen eben Selbstzweifel und Selbstkritik oft auch eine große Rolle.
Ich denke, jede oder jeder hat mal sehr selbstkritische Phasen. Und gerade für diese haben wir Adrian mal gefragt, ob er Tipps hat, wie man weniger selbstkritisch sein kann.
Jetzt hatte ich ja gerade darüber gesprochen, über lebensgeschichtliche, biografische Hintergründe, wie sich unsere Persönlichkeit sozusagen entwickelt. Und das ist natürlich erstmal was sehr Abstraktes, was man jetzt auch nicht einfach so schnell mal für sich klären kann und lösen kann, da das Ganze einfach komplex ist. Und in verschiedenen psychotherapeutischen Ansätzen gibt es natürlich auch konkretere Maßnahmen, die man treffen kann, um Selbstzweifel und Selbstkritik etwas abzumildern oder damit umzugehen.
Da gilt natürlich wieder, jeder Fall und jeder Mensch ist individuell und muss individuell behandelt werden. Aber ein Tipp kann uns Adrian dann doch geben.
Was in meiner praktischen Erfahrung manchmal ganz nett sein kann, ist so die Vorstellung, sich zu überlegen, so wie ich jetzt gerade denke oder das Problem, was ich habe, die Selbstvorwürfe, die ich mir mache. Wenn ich jetzt meinen besten Freund, meine beste Freundin neben mir sitzen hätte und die würde mir genau das erzählen, wie würde ich eigentlich darauf reagieren und was würde ich der sagen? Ganz viele Menschen, denen ich die Frage schon gestellt habe, die haben dann natürlich was ganz anderes dazu gesagt, als was sie sich selber sagen. Und das ist oft erstmal spannend zu sehen, dass es da ja einen Unterschied gibt. Also wir reden nicht über einen reinen Fakt, dass ich was falsch gemacht habe, sondern diese Selbstvorwürfe, die sind manchmal richtig heftig. Und zu seiner besten Freundin, zu seinem besten Freund würde man vielleicht sagen, hey, ich verstehe, dass du das so gemacht hast und ich finde, du hast recht. Oder es ist nicht so schlimm, jedem kann das mal passieren. Welche Formulierung auch immer dann kommt, ist vielleicht gar nicht so entscheidend, weil das doch wieder individuell ist. Aber diese Vorstellung, was würde ich meinem besten Freund, meiner besten Freundin denn sagen, wenn die mir das erzählen würden, kann manchmal einfach eine neue Perspektive geben.
Kein Wunder, dass es ja den Spruch gibt, man ist sich selbst der größte Kritiker oder die größte Kritikerin. Aber ich werde diesen Tipp auf jeden Fall das nächste Mal ausprobieren, vor allem wenn man natürlich in der Situation gerade alleine damit klarkommen muss. Wir haben aber auch bei euch in der Community nachgefragt, ob ihr vielleicht Tipps habt für solche Situationen.
Und eure Tipps gegen Selbstzweifel und Selbstkritik waren, sich einmal zu verinnerlichen, was man überhaupt bisher geschafft hat, dass alles Einstellungssache ist und man auch aus den falschen Entscheidungen, die man trifft, lernen kann. Und manchmal ist es besser, sich für etwas zu entscheiden, anstatt für nichts.
Zum Abschluss, denke ich, könnten wir nochmal sagen, was wir beide sozusagen heute aus der Folge gelernt haben. Ich denke, bei Selbstkritik und Selbstzweifeln ist es immer wichtig, eine Mitte zu finden. Ich meine, zum einen hilft es uns, dass wir uns verbessern in bestimmten Situationen und wenn wir aus falschen Entscheidungen lernen. Aber dennoch sollte man sich daran erinnern, nicht zu hart mit sich ins Gericht zu gehen. Und ich fand den Tipp von Adrian auch ganz schön, dass man sich vorstellt, ein Freund oder eine Freundin erzählt einem das Gleiche. Der würde man dann natürlich auch nicht sagen, das war komplett dumm so, sondern nee, ich verstehe dich und deine Entscheidung war richtig und gut und mach dir nicht so einen Kopf. Und ich denke, eine Ausgewogenheit aus diesen beiden Dingen wäre gut.
Ich habe gelernt, dass wenn man Selbstkritik abbauen will, man einfach mal seine Komfortzone verlassen muss. Zum Beispiel, als ich dem Podcast beigetreten bin, war es aus dem Grund, dass ich aufgrund von Corona einfach das Gefühl hatte, zu wenig neue Leute kennenzulernen und mich zu wenig anzustrengen in dem Punkt. Und ich habe es einfach probiert und jetzt bin ich hier und es war positiv. Also ich kann mich nicht beschweren.
Ja, und darüber freuen wir uns natürlich und auch, dass du damit so eine gute Erfahrung hattest. Ja, und jetzt alle, die den Podcast gehört haben und sich denken, ich habe öfter mal Selbstkritik, Selbstzweifel, ich brauche sofort einen Therapieplatz, da müsst ihr jetzt natürlich auch keine Angst haben, denn so erzählt uns Adrian.
Solltet ihr jetzt nicht über Wochen darunter leiden und viele Nächte hintereinander grübelnd im Bett liegen und deswegen nicht schlafen können, dann müsst ihr euch jetzt keine Sorgen machen, dass bei euch eine Depression vorliegt. Und trotzdem kann es sich natürlich lohnen, sich damit zu beschäftigen und das anzuschauen, weil wir dann am Ende des Tages vielleicht einfach freundlicher zu uns selbst sein können.
Ja, ich würde sagen, das war doch ein gutes Schlusswort. Damit sagen wir Tschüss für heute. Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Hören gehabt und habt was gelernt. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder beim Studi-Podcast 970 Wave.
Bis dahin.